Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Puffs und Bildung.
Ja, willkommen zur neuesten Episode. Heute habe ich gleich zwei Gäste, mit denen ich mich unterhalten darf, und zwar Silke Müller und Thomas Hillers. Beide betreiben gemeinsam eine neue Plattform, die sich hauptsächlich an Eltern, aber auch an uns Lehrerinnen und Lehrer richtet, nämlich die Social Media Sprechstunde. Und ja, Silke Müller zum Beispiel ist ja durchaus einigen ein Begriff. Sie ist Bestseller-Autorin, ist auch immer wieder in verschiedenen Fernsehformaten zu sehen und auch viel auf Social Media unterwegs, um ihre Botschaft klar darzustellen, nämlich ja den Schutz der Kinder vor allem vor fragwürdigen Inhalten im Internet, also vor allem in Social Media. Und Thomas hat daher eine Social Media Sprechstunde an seiner Schule eingerichtet, an der er eben Schülerinnen und Schüler betreut, denen Schlimmes im Internet widerfahren ist und die einen Ansprechpartner suchen. Ja, also dann darf ich mal gerne anfangen und sag schon mal ganz, ganz herzliches Willkommen und vielen Dank, liebe Silke und lieber Thomas, dass ihr heute hier bei mir im Podcast zu Gast seid. Wir wollen heute ein bisschen über euer neues Portal sprechen, das Social Media, die Social Media Sprechstunde. Und wenn noch Zeit bleibt, liebe Silke, natürlich auch ein bisschen was noch über vielleicht dein neues Buch. Vielleicht kannst du ja ein bisschen schon was verraten. Genau. Ja, Ladies first. Ihr beide, so ist es ja, betreibt ja diese Social Media Sprechstunde, die sich als Portal darstellt. Und ich würde ganz gerne, das ist so meine Anfangsfrage, weil das hat mich echt beschäftigt, ist das nicht eigentlich die Aufgabe von jedem Bundesland oder von Bund an sich, uns Lehrer und die Eltern, darüber aufzuklären, bei den Diskussionen, die gerade laufen, was so abgeht in TikTok und so weiter. Nee, warum nehmt ihr das auf euch?
Ehrlicherweise, lieber Dirk, und danke dafür, dass wir hier sein dürfen und genau diese Fragen mal beantworten dürfen. Ehrlicherweise führen wir ja zum einen keine sauberen Diskussionen. Also ich versuche ja auch immer auf LinkedIn, auf Instagram zu sagen, Mensch Leute, lasst uns mal ein Stückchen weiterkommen, als nur diese medialen Schlagzeilen zu betreiben im Sinne von Social Media Verbot, was automatisch dazu führt, dass wir so eine Lagerbildung empfinden. Also ich habe immer so das Gefühl, wir haben im Moment das Team Verbot und das Team Medienkompetenz. Und ich glaube, wir brauchen das hier heute nicht ausführlich erklären. Jeder, der uns zuhört, weiß doch, dass beides unmittelbar zusammengehört. Wir brauchen zum einen Regulierung, was Social Media angeht, auch als Orientierung, als gesellschaftliche Richtlinie und übrigens auch als Argumentationshilfe zu Hause. Aber gleichzeitig muss ich natürlich einen Fokus in Schule auf Medienkompetenzaufbau legen. Und da haben wir übrigens die zweite Baustelle, die genau gleich in deine Frage in die Richtung geht. Wir diskutieren ja auch das sehr seltsam. In einigen Bundesländern heißt es, ach, das ist Querschnittsaufgabe in jedem Unterrichtsfach. Das nächste Bundesland diskutiert über die Einführung des Schulfaches Digitalkunde, Medienkunde, wie auch immer es dann heißen soll. Und am Ende, und das ist auch der Bezug zum neuen Buch, würde ich sagen, es reicht nicht mal mehr eine Stunde. Wir brauchen einen ganzen Tag in der Woche, wo wir uns um digitale Herausforderungen kümmern, um digitale Transformation, um IT-Techniken oder Technologien und künstliche Intelligenz und selbstverständlich um digitale Ethik. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Ja, ich würde mir schon lange, so wie es die Leopoldina auch gefordert haben, eine große Aufklärungskampagne wünschen, was die Gefahren im Netz sind, wovor man eigentlich schützen muss. Und wir reden immer über TikTok und Co. Und ehrlicherweise denke ich mir manchmal, boah Leute, ey, die echten Herausforderungen liegen aber in den Messenger-Diensten rund um Snapchat, WhatsApp und Co., wenn es um Kinder geht. Und wir haben, Thomas und ich, und Thomas wird es mit Sicherheit gleich noch aus seiner Sicht mal beschreiben, ja immer weiter die Erfahrung gemacht, dass weder Politik uns wirklich über Inhalte aufklärt und Handlungsempfehlungen gibt, noch Lehrkräfte in guten Fortbildungen entsprechend fortgebildet werden. Wie gehe ich eigentlich mit Fällen um? Dann heißt es immer, naja, ist auch Sache der Eltern. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, auch wissenschaftlich oder im wirtschaftlichen Bereich gibt es so etwas nicht. Und wir waren so genervt davon, dass wir gedacht haben, man kann die Kids doch nicht alleine lassen und die Lehrkräfte nicht und die Eltern nicht, dass wir ja quasi gezwungenermaßen seit vielen Jahren jetzt zu Expertinnen und Experten werden mussten und haben uns dann entschieden, genau das, was du gesagt hast, wir nehmen es jetzt selber in die Hand und haben dann quasi socialmediasprechstunde.de gegründet. Thomas, ich glaube, du kannst es aus deiner Sicht ja nochmal ergänzen, dass es wirklich auch ein Nervthema ist, das wir versucht haben zu lösen.
Ja, was auch, muss man ja sagen, auch bundesweit auch sehr gut angenommen wird mittlerweile. Ja, wir haben halt damals erkannt, oder man muss ja schon fast sagen, dem Beispiel zurück, Silke hat erkannt, dass da einfach ganz, ganz, ganz viel abläuft, von dem wir einfach gar nichts mitbekommen, was sich aber eben auf den Klassenfrieden, auf den Schulfrieden, aber auch auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Und Silke, du erinnerst dich, ist jetzt ja knapp 6 Jahre her, da bin ich ja ganz neu an die Waldschule gekommen.
Ja.
Und da sagtest du in der allerersten Dienstbesprechung diesen Schlüsselsatz für mich, dass wir wieder mit WhatsApp-Gruppen zu tun hatten, in denen verfassungsfeindliche oder kinderpornografische Dinge geteilt wurden und dass wir immer wieder am Rande davon mitbekommen, aber eigentlich keine Ahnung haben, ja, was da eigentlich so im Netz los ist. Und dann sagtest du sinnbildlich, wenn wir wissen wollen, was Kinder und Jugendliche im Netz erleben, dann müssen wir sie irgendwie ins Reden bekommen. Und ja, da kam ja dann auch die Idee von dieser Sprechstunde, die man da etablieren könnte. Und da haben wir ja direkt am nächsten Tag drüber gesprochen und haben dann dieses Projekt dann mal gestartet, was sich ja auch als ja sehr wertvoll herausgestellt hat, weil wir seitdem ja fast tagtäglich Kinder und Jugendliche in der Sprechstunde sitzen haben, die komplett allein gelassen werden mit all ihren Problemen. Also Probleme, die sie mit Eltern nicht lösen können, weil die Themen halt teilweise einfach so schambehaftet sind und ja, die größte Angst immer im Raum steht, wenn meine Eltern davon erfahren, dann darf ich kein Handy mehr haben, bis ich 18 Jahre alt bin. Ja, aber gleichzeitig auch ja, ein enormer Druck, unter dem Kinder und Jugendliche stehen. Und ja, diese Schnittstelle, die haben wir mit der Sprechstunde geschaffen. Und ja, wir wollen das Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen sein. Und gleichzeitig möchten wir noch, ja noch im Rahmen dieses Konzeptes auch ja, die Erwachsenen mit ins Boot holen und sie aufklären über das, was im Netz passiert.
Und das ist vielleicht auch, Dirk, wenn ich das noch ergänzen darf, der folgerichtige Schritt. Wir haben bei den Kindern angefangen mit der Social-Media-Sprechstunde in der Schule aus Kindersicht oder Jugendsicht natürlich auch. Ich empfehle das mittlerweile auch in Ausbildungsbetrieben einzuführen und haben jetzt quasi den folgerichtigen Schritt aus unserer Sicht gemacht, dass wir sagen, okay, aber nicht nur Kinder müssen den Ort haben, wo sie sich zum einen über ihre Probleme unterhalten können und auch mal drucklos werden können. Es muss in der Konsequenz auch einen Schritt geben, wo es eine Social-Media-Sprechstunde gibt, wo Eltern einfach das Gefühl haben, jetzt bin ich aufgeklärt und handlungssicher, wenn mal Fälle zu Hause auftreten, in der Schule auftreten für Lehrkräfte, dass ich einfach handeln kann.
Ja, also mein Wunsch, wenn ich jetzt durch die Diskussionen gehe und ich diskutiere da ja auch widerwillig manchmal etwas mit, wenn jemand was sagt, kann ich mich manchmal nicht zurückhalten und dann wird man da so hineingezogen in diese ja, Verbotsdiskussion auch. Aber ich habe mir immer gedacht, das kann doch jetzt nicht das Ende sein, dass man sagt, man verbietet quasi in einem Rundumschlag eine Hälfte von Social Media, während die andere, zum Beispiel WhatsApp, ja nach wie vor dann im Klassenchat so für Probleme sorgt. Ich brauche doch eine Informationsplattform, die mir, und ich schaffe es einfach auch nicht in TikTok, mich so zu verhalten wie ein 14-Jähriger. Das geht nicht, ich habe es probiert, also ich schaffe es nicht. Das heißt, ich kann gar nicht die Contents sehen. Ich muss mich mit Schülern und Schülerinnen unterhalten, was ich mache, und dann kriege ich das ein oder andere mit, ja. Dann kommt man auf diese Brainrot-Videos und was weiß ich, was es da alles für Quatsch gibt. Und anders komme ich nicht drauf. Das heißt, mein Wunsch war immer, und es war dann so witzig, weil dann genau dieser Wunsch, den man da hatte oder den ich hatte, nämlich nach einer Informationsplattform, dann da quasi privatwirtschaftlicher jetzt mehr oder weniger angeboten wurde. Deswegen fand ich das schon auf der einen Seite toll, dass ich jetzt endlich den Zugang dazu bekomme. Auf der anderen Seite aber dann auch wieder traurig, weil jetzt läuft es wieder wie bei KI. Alle schreien danach, KI muss an die Schulen. Und dann fragen sich alle, ja wie? Und dann weiß keiner was. Dann kommt Phobis zum Beispiel oder Schul-KIs kommen. Also Lehrer, ja, die ein Unternehmen gründen. Auch jetzt zum Beispiel Fellowfish. Das sind ja alles Lehrer, die da im Hintergrund mitarbeiten. Und retten uns, also als Bildungssystem. Ja, davon abgesehen, was jetzt wieder alles läuft, das will ich jetzt hier gar nicht anschneiden, aber weil das ist ja noch schlimmer fast. Aber egal. Das hat mich einfach gefreut und geärgert zugleich. Also das.
Den Punkt kann ich total gut verstehen, denn das ist ja auch das, wo wir. Also ich bin ja im Sommer in die Beurlaubung gegangen und in diesen 16 Jahren Schulleitungstätigkeit habe ich immer wieder gedacht, sag mal, seid ihr bekloppt? Warum kommt von offiziell nichts? Ihr seht doch, wie neuralgisch dieses Problem ist und wie quasi soziale Netzwerke und auch Messenger-Diensten, die sicherlich dazugehören, Kindheit verändert, wie sie aber uns auch als Gesellschaft verändert. Und ich meine, ich würde sicherlich noch nicht mal so schnell in deinen Algorithmus kommen und du nicht in meinen irgendwie, weil alleine das Thema Mann und Frau uns schon unterscheidet. Und wenn man dann mal überlegt, wir haben weder verpflichtende Fortbildung noch zum Thema Social Media oder weder zum Thema Social Media noch zum Thema KI. Wir kriegen keine regelmäßigen Newsletter dazu, dass man sagt, okay, was sind die neuesten Trends und Challenges? Und Thomas und ich werden regelmäßig nach Vorträgen angesprochen im Sinne von, aber woher sollen wir das wissen? Und ehrlicherweise hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Ja, es geht dann in die Privatwirtschaft. So etwas zu betreiben kostet schlichtweg Geld. Und das kannst du nicht, wenn du es qualitativ gut betreiben willst, einfach for free machen. Aber das ist genau der Punkt, dass du dir denkst, alles klar, alle schimpfen auf die Kommerzialisierung der Bildung, schimpfen teilweise auf EdTechs. Politik sagt immer, man müsste mal und wir müssen gucken und wir haben jetzt eine Expertenkommission, aber es hilft niemandem im Alltag. Und dann kommen diese Ergebnisse bei raus.
Ja. Ja, also da, wie gesagt, da kann man lange sich drüber auslassen, auch wie gesagt mit der Geschichte mit KI, wie das jetzt wieder läuft, ist einfach alles unglücklich, einerseits nachvollziehbar, es geht um Finanzierung, es geht um Datenschutz und so weiter, ja, verstehe ich, aber es ist einfach so träge, deswegen also Respekt, wenn man da voll eintaucht und es auf sich nimmt, also ich weiß nicht, ob ich die Geduld dafür hätte. ich habe mich durchgeklickt, danke auch für den Zugang, dass ich da reinschauen durfte, gerade im Schulbereich fand ich total spannend, weil man ja da das ganze Konzept der Social Media Sprechstunde, so wie es von euch erdacht wurde, ja, bekommt. Also man bekommt das Plakat, man bekommt das Konzept, man bekommt Handlungsempfehlungen und so weiter. Ich finde ja auch wichtig, dass die zuhören, vielleicht auch sagen, ach ja, das ist ja krass, weil das würde ich auch gerne an meiner Schule einrichten, aber ich habe ja sowas von keine Orientierung, wie man sowas einrichtet. Jetzt vielleicht Thomas, Thomas war derjenige, der dann auch da immer, oder nicht immer, aber meistens gehockt ist, oder? Und die Beratung gemacht hat, weil ich glaube, du als Schulleiterin wirst jetzt auch nicht die Zeit gehabt haben, Silke, da immer... Nein. Oder Thomas war das dann meistens.
Ja, Silke war quasi meine schützende Hand, muss man sagen. Ja, ich war der, der da im Raum saß, wenn die Schüler zu mir gekommen sind und ihnen zugehört hat. Und ich sag mal, 90% der Fälle, ich glaube, Silke, da kannst du mich zustimmen, waren das und sind das einfach heutzutage Themen, die einfach auch strafrechtlich relevant sind.
Ja.
Und da wurde dann, 90% der Fälle wurde da Silke natürlich direkt mit hinzugezogen als Schulleitung, aus Fürsorgepflicht mir gegenüber natürlich auch, ne? Und ich hatte natürlich auch die Informationspflicht bei all den schlimmen Themen, die ich da erfahre. Von da an kann man eigentlich sagen, wir haben eigentlich immer Hand in Hand gearbeitet, auch wir, Silke und ich, beide sind ja unterwegs auch mit in den Filterbubbles, sagt man ja, der Kinder und Jugendlichen. Und haben uns auch im Alltag gegenseitig Dinge zugespielt, die wir beobachtet haben. Und Silke hat dann irgendwann auch mal gesagt, eigentlich müssen wir auch, wir müssen so eine Art Schulalert haben bei Themen, die wirklich brisant sind. Da können wir nicht immer warten, bis die Schüler in die Sprechstunde kommen. Also Themen, die wirklich total viral gehen, da muss auch vielleicht auch mal eine Einberufung in der Aula stattfinden. Und dass wir dann erstmal die Jahrgänge 5 bis 7 dann ranholen, danach 8 bis 10. Und dann mit denen ganz im großen Rahmen darüber zu sprechen, um Dinge halt auch zu antizipieren und vielleicht Trends auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Und darum geht es uns übrigens, Dirk, auch jetzt bei socialmediasprechstunde.de, dass wir versuchen, übrigens nach einer immer ähnlichen Struktur, wo man nicht irgendwie stundenlang lange Texte lesen muss, sondern die versuchen wir immer so zu strukturieren, dass man schnell einen Überblick hat, dass man eine Handlungsempfehlung hat. Und uns ist es ganz wichtig, dass in den Handlungsempfehlungen für die Eltern, für Lehrkräfte, meinetwegen auch für Ausbilder oder so, auch immer dieser Begriff Gelassenheit da ist, diese permanente Eskalation und für Kinder übrigens auch der permanente Impuls, den ich übrigens auch verstehen kann, wenn man sagt, oh Gott, ich muss jetzt erstmal das Handy hier einkassieren, der führt halt nicht dazu, dass man Vertrauen aufbaut und deswegen ist uns, oder dass die Kinder zu uns überhaupt noch Vertrauen haben und mit uns reden, deswegen ist uns ganz wichtig, auch einen Fokus drauf zu legen, ja, wir reden über juristisch relevante Themen und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass man automatisch im Knast landet, weil mal irgendwas passiert ist, sondern man muss gelassen bleiben, man muss Dinge einordnen und dann muss man wissen, wie rede ich mit dem Kind, wie gehe ich mit einer Situation um, damit sie eben nicht eskaliert, weil das Alltag ist am Ende des Tages, virtueller und sehr echter Alltag im digitalen Raum.
Ja, ich wollte schon gerade fragen, weil das klingt alles so easy. Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Da kommt jetzt einer, ich sitze ja jetzt auch seit ein paar Wochen, also bei uns ist das jetzt auch so gang und gäbe, dass ich halt in dem Fall jetzt da hocke in dem Raum und zum Glück, muss ich sagen, also kam bisher noch niemand. Das liegt aber auch daran, dass diese Sprechstunde noch nicht so nach außen getragen wurde. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ist jetzt erstmal über die Klassensprecher, im Klassensprecherseminar einmal gesagt, dass es das gibt. Ja. Das ist natürlich jetzt über Plakate überhaupt noch nicht irgendwie publik. Das heißt, es kommt jetzt erst noch. Jetzt kommt da eine Schülerin zum Beispiel zu mir, das wäre eh schon mein Horror, allein mit einer Schülerin im Raum. Ich sitze dann so im Glaskasten, der Chef ist gleich neben mir und die Sozialpädagogin auch. Wir haben gemeinsame Zeiten vereinbart, sodass ich, wenn ich echt sage, boah, hey, ich muss jetzt mir da echt Unterstützung holen, gleich rübergehen kann und sagen, pass mal auf, komm mal her. Da fühle ich mich jetzt etwas überfordert und die Sozialpädagogin hat auch gesagt, sie fühlt sich halt überfordert beim Thema Social Media. Sie hat nicht den Hauch einer Ahnung. Sie kennt sich technisch 0,0 aus, wenn der da irgendwas erzählt, wo er unterwegs war und sonst was, sie steigt gleich aus. Sie macht gerne alle Sachen, aber da ist ein Problem. Und da haben wir gesagt, dann ergänzen wir uns halt da, das passt ja. Das heißt, dann haben wir da so einen Doppelpack, was sich, glaube ich, ganz gut ergänzt. Aber jetzt kommt da so eine Schülerin und sagt, ja, kursiert ein Nacktbild von mir. Ja, und jetzt? Das ist ja jetzt schon für mich schon ein Angstszenario. Ja, zeig mal, wäre ich jetzt schon mal nicht. Dann sage ich erstmal, ja, beschreib's mir oder wie muss ich mir das vorstellen? Was wäre so das Maximale? Wie bist du da vorgegangen?
Thomas, du aus männlicher Sicht, ich dann aus weiblicher Sicht.
Wenn ich dir schon mal, ja. Das wäre schon gut, ja.
Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen noch zurückspulen. Also bevor das Gespräch anfängt, auch aus juristischem Selbstschutz sage ich dann immer, bin ich sehr transparent den Schülern gegenüber und sage, bedanke mich erstmal für das Vertrauen, dass sie gekommen sind und sage dann, dass es bestimmte Themen gibt, bei denen ich die Informationen jetzt gleich nicht mehr für mich behalten darf, weil sie eben strafrechtlich relevant sind. Und aus Selbstschutz muss ich dir zumindest einmal mitteilen, dass wir gegebenenfalls mit der Schulleitung darüber sprechen. Weil wenn ich das für mich behalten würde, dann würde ich mich vielleicht selbst strafbar machen. So, es kam aber noch nie vor, nachdem ich da alles transparent auf den Tisch gelegt habe, kam es noch nie vor, dass ein Kind da einen Rückzieher gemacht hat und gesagt hat, okay, nee, das ist mir noch ein bisschen zu heiß, ich behalte das doch lieber für mich. Weil allein die Hürde, sowieso überhaupt in die Sprechstunde zu kommen mit so einem schambehafteten Thema, ist schon so groß gewesen, dass ja der Weg dahin oder das Eintreten eigentlich schon eine große Erleichterung war. Ja, und wenn dann eben dieser Fall auf den Tisch kommt, der, ja, muss man ja leider sagen, schon fast ein Alltagsthema ist in der Sprechstunde, dann gilt es natürlich erstmal Basic-Fragen zu besprechen. Natürlich schaut man sich diese Bilder nicht an. Man fragt dann natürlich erstmal, wer involviert ist, wie der Kontakt überhaupt hergestellt wurde zu der Person, die vielleicht das Bild erhalten und verbreitet hat. Dann fragt man, wer es vielleicht noch bekommen hat, wo es geteilt wurde. Und vor allem muss man dem Kind auch erstmal signalisieren, dass das Kind erstmal nichts falsch gemacht hat. Das Kind ist da in etwas hereingeraten, was jetzt am Ende des Tages nicht rational entschieden wurde, sondern etwas ist geschehen aus einer total emotionalen Entscheidung heraus. Vielleicht war das Kind auch verliebt und all das, was es vorher auch gelernt hat in der 5., 6. Klasse in der Waldschule, war dann aber dahin, als dann eben, ja, vielleicht das Kind auch Opfer von einer ganz perfiden Masche geworden ist, von einer Manipulation. Ja, und dort gilt es natürlich jetzt höchst sensibel zu sein, auch natürlich zu fragen, inwieweit die Eltern schon involviert sind und jeden weiteren Schritt dann auch ganz genau mit dem Kind zu besprechen, damit eben dieser Vertrauensvorschuss, der von Anfang an ja da ist, damit der dann nicht wie weggeblasen ist und ja sich das herumspricht und am Ende auch keiner mehr in die Sprechstunde kommt.
Und ich glaube, man muss auch den Tatsachen ins Auge sehen. Thomas hat das eben gesagt in einem sehr wichtigen Satz, das ist Alltag. Also Thomas, du sagst nur wichtige Sätze, aber das war ein sehr wichtiger. Das ist Alltag bei den Kindern. Und ich habe beispielsweise oft mit Schülerinnen gesprochen, auch der älteren Jahrgangsstufe, die sagen permanent diesen Satz, ja, aber Frau Müller, wir wissen das alles, aber jeder macht's. Alle machen's. Und es ist manchmal so, dass ich teilweise diesen Schülerinnen schon, in erster Linie waren es halt die Mädchen, man müsste das genauso auf die Jungs beziehen, aber die Mädchen in erster Linie, dann sage ich, Mädels, aber dann bitte ohne Gesicht, ohne Körper- oder Raummerkmale, wenn ihr schon den Finger nicht vom Knopf lassen könnt, dass ihr bloß nicht identifizierbar seid. Das hat ja so viele Dimensionen, unabhängig davon, dass es bis letztes Jahr ein Verbrechenstatbestand war, wo man gar nicht darüber nachdenken kann, ob man ein Verfahren einleitet, sondern es ist automatisch und muss verfolgt werden. Das ist ja auch einigen Lehrkräften wirklich zum Verhängnis geworden, die es nur gut meinten und die sich haben die Bilder geben lassen oder sie gesichert und so weiter, weil sie im Besitz und sozusagen der Verbreitung beschuldigt wurden der Kinderpornografie. Das wissen ganz viele Eltern noch gar nicht, dass es nicht harmlose Nacktbildchen sind. Für KI-generierte Bilder gilt übrigens das Gleiche, sondern dass wir auch in einem Straftatsbestand sind. Und da es ist übrigens interessant, dass du das heute fragst. Ich habe dazu heute gerade, findet man dann auch im Feed der Social Media Sprechstunde bei Instagram, einen Beitrag gemacht, der genau darauf abzielt, wie gehe ich damit um? Was auch bedeutet, wie überhaupt gehe ich an die Polizei ran? Wenn ich dann sage, okay, ich habe möglicherweise relevante Bilder und ich bräuchte eine Beratung, wie ich damit umgehe. Ist das was anderes, als wenn ich sage, ich muss hier mal melden, ich habe hier Kinderpornografie vorliegen und das ist doch ein Straftatsbestand. Polizei kann nicht anders. Aber Polizei ist gleichzeitig natürlich auch die beratende pädagogische Instanz. Da kommt es so ein bisschen auf die Absprachen raus. Übrigens auch als großer Tipp für all diejenigen, die eine Social-Media-Sprechstunde an ihrer Schule einrichten, das ruhig mit der Polizei, mit den Kontaktbeamten zu kommunizieren und zu sagen, wie sollen wir in diesen Fällen mit euch kommunizieren, dass wir niemanden und auch euch nicht, liebe Kollegen bei der Polizei, in Schwierigkeiten bringen. Das hilft total. Und gleichzeitig gilt auch da, dass man immer überlegen muss, wer ist eigentlich noch betroffen, wer leidet. Wir haben Fälle gehabt in Deutschland, unter anderem in Hamburg, dass ein Kind sich an einem Gymnasium suizidiert hat aufgrund der Verteilung von Nacktfotos, dass man genau hingucken muss. Das heißt, die Kinder alleine lassen geht nicht, aber auch da zählt gelassen bleiben und so ein bisschen in die Welt der Kinder eintauchen und sagen, leider ist das in eurem Alltag normal, auch wenn man eigentlich über die Folgen Bescheid weiß. Und eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, es dauert ja ein bisschen, bis das anläuft. Das ist richtig. Ich glaube auch, dass es super wichtig ist, den Kindern immer zu vermitteln, ihr kommt erstmal und unabhängig davon, wie das weitergeht, ihr seid nie alleine mit einem Fall, ihr könnt mit allem kommen und ich verspreche euch erstmal eine gewisse Art von Straffreiheit, was die Schule angeht, dass ihr nicht sofort sanktioniert werdet und so weiter. Und was Kindern auch ganz wichtig ist, die müssen wissen, wenn sie in die Sprechstunde kommen, nein, ich informiere nicht sofort deine Eltern. Das würde ich auch sehr klar den Eltern gegenüber informieren, dass wir Vertrauen zu den Kindern das brauchen und dass die Kinder uns vertrauen müssen. Und wir nehmen die Geräte nicht weg. Das ist auch ein wichtiger Tipp für zu Hause. Hört auf mit der Drohung immer zu sagen, oh, jetzt hast du erstmal Handyverbot. Dann sagen die Kids uns gar nichts mehr. Und es ist übrigens auch eine Einladung, das vielleicht als letzter Punkt, dass auch gerne Freundinnen und Freunde von Betroffenen kommen dürfen, weil das oftmals Zivilcourage ist, zu helfen. Auch wenn man ein bisschen Muffensausen hat, das könnte ja wie Petzen klingen. Sowas kann ja sehr vertraulich behandelt werden. Und diese Fälle haben wir auch sehr oft, Thomas, ne?
Ja, absolut.
Dass Kinder kommen und sagen, mein Freund, meine Freundin hat ein Problem, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Absolut. Und Dirk, kommt wahrscheinlich jetzt gleich direkt die Frage, wenn man so eine Sprechstunde etabliert, wie soll das denn von heute auf morgen gehen? Das ist ja wahrscheinlich ein riesengroßes Learning gewesen und das war's auch. Also wir haben ja da auch mit der Sprechstunde Neuland betreten und wir haben da viel, viel, viel dazugelernt, auch was Dokumentation angeht, was eigentlich total wichtig ist, auch später für die juristische Aufbereitung. Weil das ist auch immer ja eine der großen Hürden, glaube ich. Silke, da kannst du ja gleich nochmal aus ehemaliger Schulleitungssicht berichten. Weil ich nehme oder ich habe wahrgenommen jetzt auf Schulleiterfortbildung, die ich dann zu dem Thema auch gehalten habe, dass alle sich danach tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, ja, wow, die Relevanz ist riesengroß, wir brauchen sowas. Aber wer soll es machen? Wer soll sich da denn juristisch einarbeiten? Welche Ressourcen benötigt es, auch personell? Und ja, das war natürlich auch Teil der Gründungsidee von der Plattform, die wir dann ja mit ins Auge gefasst haben, weil wir haben ja eben den Vorteil, dass wir aus 6 Jahren jetzt gelernt haben. Wir haben viele Materialien, aus denen wir schöpfen können. Und wir haben ja halt unglaublich viele Dokumentationsvorlagen ausgearbeitet, die man eben auch auf der Plattform findet, sodass man eben direkt morgen eigentlich mit einer Social-Media-Sprechstunde starten kann. Also wir haben PDFs zur Dokumentation eben für die Schulleitung, für andere Beratungslehrer. Wir haben Gesprächsleitfäden für die unterschiedlichsten Themen, die dann teilweise auch sehr sensibel sind. Also wir haben eigentlich alles, was wir uns erarbeitet haben, haben wir eigentlich da zusammengefasst. Für die eben auch mit der Sprechstunde starten wollen.
Genau, und Thomas sprach noch kurz, vielleicht das ergänzend, den juristischen Hintergrund an, denn wir sind natürlich keine Juristen. Also ich würde sagen, ich bin ganz oft durchs Schulrecht gekrochen, was mir an dieser Stelle überhaupt nicht hilft. Und man weiß solche Dinge wie Recht am eigenen Bild. Ich habe vielleicht einen kleinen Überblick über das Medienrecht, aber wir sind halt keine Juristen. Trotzdem haben wir natürlich das auch prüfen lassen, dass es eine juristische Einschätzung gibt. Und man weiß einfach, alles klar, wenn man sich in einem Straftatsbestand befindet, dann sind wir auch als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes verpflichtet, damit umzugehen. Und was jetzt umzugehen heißt, ne, im Sinne von, ich wurde beispielsweise gefragt, ist es nicht in Ordnung, wenn da so ein Bildchen rumwandert, was niemand in der Klasse betrifft, dass man es einfach löscht und alle anderen zum Löschen auffordert? Dann sage ich selbstverständlich als erstes, ja, um Himmels Willen, löscht, schaut, dass es nicht weiter verbreitet wird und dann ist auch gut. Man muss ja nicht alles bis zum Äußersten treiben, aber wir müssen einen klaren Blick haben. Und natürlich, die Sachen, die in der Sprechstunde kommen, sind ganz oft übrigens menschliche Probleme. Ob das um Demütigung geht, um Lästereien geht, um Dinge, die man gesehen hat, die, boah, wenn man sagt, ich kann nicht schlafen und so weiter davon, die kannst du mit menschlichen Herzen gut beantworten. Darum brauchst du keine medienpädagogische Ausbildung an der Stelle. Und deswegen ist so wichtig zu sagen, diese Social-Media-Sprechstunde als Plattform dient einfach der Information der Lehrkräfte. Es dient aber auch dazu, zu erklären, wie richtig etwas ein, damit die Kinder am Ende davon profitieren. Und darum geht es uns in allem, was wir tun.
Ja, ich denke auch, das war so der Ansatz, wo ich gesagt habe, ach komm, jetzt trau dich da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir war da echt am Anfang etwas mulmig. Deswegen habe ich gesagt, zum Glück kam keiner. Ich denke, man redet mit mir schon. Also ich habe jetzt schon immer, gerade zur Mittelstufe hat man schon immer einen guten Draht, weil man ähnliche Hobbys hat. Ne? Ich zocke halt auch gern, die zocken gern. Über Social Media reden wir jetzt weniger, aber ja, wie waren sie im Fortnite und was spielen sie gerade? Und dann redet man halt so und dann kommt man halt natürlich auch auf andere Gesprächsthemen. Das ist schon, deswegen, also ich kann das auch nur genau so nochmal betonen. Ich habe mich hier auch durchgeklickt und habe dann, und das hat mich sehr beruhigt, festgestellt, oh, da ist ja für die Fälle, die ihr ja schon hattet, und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht von den Fällen, so gehe ich mal bei mir auch davon aus, nicht so großartig unterscheiden. Und da kann ich draufklicken, dann kommen da so Handlungsempfehlungen und auch Dokumentationsempfehlungen und so weiter. Das heißt, genau das, wo man so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat, wird einem natürlich ja komplett abgenommen. Und das ist nicht nur eine Hilfe, sondern ich finde, das ist einfach etwas, das braucht man, weil sonst traut man sich auch nicht. Also ich hätte dann ich habe keine Kontaktdaten zum Thomas gehabt. Ne? Ich habe mir dieses Interview angehört und dann habe ich gesagt, boah, das ist eine gute Idee. Da habe ich das Plakat gesehen, habe ich das gesucht, irgendwie kriege ich das irgendwo runtergeladen. Dann habe ich da rumgesucht, na, ja, komm, jetzt mach ein eigenes. Habe natürlich deine Idee und also kopiert als Idee. Es sieht zwar ganz anders aus jetzt, aber von der Idee her und so weiter. Ne? Also da gab es jetzt wenig. Von daher ist das natürlich jetzt super, dass es jetzt das volle Paket gibt. Weil ich sehe es natürlich schon, wir haben jetzt eine Schule, die macht es und dann waren ja bestimmt auch noch andere, die haben den Podcast gehört und haben gesagt, boah krass, das ist eine sehr gute Idee, da würde ich das mal vorschlagen, ob das jemand vielleicht übernimmt. Und da gibt es sicherlich jetzt mehrere Schulen, die das machen, aber wie gesagt, also ich denke, die Mehrzahl der Schulen wird sagen, traue ich mir irgendwie nicht zu oder wenn der Chef fragt, wer würde sich das zutrauen, boah, da bleiben glaube ich die Hände unten. Wenn da nicht einer von sich selber kommt, insofern könnte man jetzt hier durch als Chef sagen, nee, komm hier, ich gebe dir die Plattform eventuell mit an die Hand, das finanzieren wir über einen Förderverein oder wie auch immer und dann haben wir das auch etabliert, du hast da keine Zusatzarbeit, du müsstest bloß, man kann ja auch sagen, statt so einer Verfügungsstunde oder so, einen kleinen Erlass vielleicht, da hockst du dich bitte, ich kenne dich, du kannst gut mit den Kids, du machst das oder du probier das bitte, ja, und dann wir zusammen, du kannst zu mir kommen, das wäre, ich glaube, das
unbedingt.
Ich hoffe, dass das so laufen wird.
Ich glaube nur, dass wir auch unbedingt appellieren müssen, Leute, es geht euch als Lehrkräfte alle an. Das kann im Chemieunterricht, im Fachunterricht genauso ein Problem auftreten wie in der eigenen Klasse. Und was halt nicht passieren darf, ist, dass dann alle die Kinder zum Dirk schicken und sagen, du, das ist nicht mal mein Thema. Sondern ich glaube, und so ist es ja auch ausgelegt, jeder sollte grundsätzlich als Mitglied einer Schulfamilie, aber auch als Mitglied der Gesellschaft einen Überblick haben, was sind da für Gefahren und was mache ich, um immer handlungsfähig zu sein. So, das ist das eine. Und wichtig ist, natürlich muss es ein anderer in die Hand nehmen und oder jemand in die Hand nehmen, der das federführend macht, dem dann aber auch das Vertrauen geschenkt wird, dass er das wirklich gut macht. Und wir versuchen auch, diese Plattform immer aktuell zu halten. Das heißt, es gibt immer neue Ideen. In Kürze startet unser Chatbot. Das ist ein ganz sicherer Chatbot, der nur mit unseren Daten gefüttert ist, also nicht auf irgendwie halbgares Wissen außerhalb zugreift, Der wird übrigens Tomsi heißen, kann man sich mal überlegen, warum. es wird in Kürze Elisas Blog starten. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist nämlich dann gesteuert von einer 17-jährigen Schülerin, die aus ihrer Sicht Prävention mal versucht näher zu bringen und zu sagen, worauf muss man achten, wenn die Kleinen unterwegs sind, worauf muss man in meiner Altersklasse achten, mit Beiträgen auch von ihren Freundinnen und Freunden, die wir natürlich redaktionell begleiten. Aber darum geht es, ne? Aus der Sicht derer, die es betrifft, das mal zu hören. Und wir werden auch immer mehr Videobeiträge bringen, die man dann mal im Kollegium kurz besprechen kann, die man auch vielleicht einfach den Kids zeigen kann. Ne? Sowohl. Also es wird immer weiter wachsen und es ist ein sehr agiles System.
Ja, also ich habe schon gesehen, dass da so einige Sachen noch nicht aktiv sind sozusagen, aber genau, schon angeteasert werden. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber das ist ja klar. Ich denke, dass das jetzt so der Einstieg ist. Man kriegt ein Material an die Hand. Und es wechselt ja auch noch in den Elternbereich. Also es gibt ja quasi zwei getrennte Bereiche, wenn man so will. Einmal einen Schulbereich, der ja die Eltern so nicht betrifft. Also ich brauche jetzt nichts an Dokumentationsgrundlagen. Aber dann eben genau, also diese Artikel, das habe ich auch gelesen. Da kommen ja teilweise hier täglich kam da was. Da dachte ich mir, wow, das ist ja mal echt, muss ich mich ganz schön ranhalten, dass ich da nicht ins Hintertreffen gerate. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, das ist genau das. Also natürlich, wie gesagt, mit Brainrot und so, das ist dann so groß, das kriege ich dann sogar mit. Ja? Aber dann gibt es so diese kleineren Sachen, die kriege ich nicht mit. Natürlich KI und so, da bin ich halt voll drin, da sage ich auch den Schülern immer bitte, wenn ihr, also bei mir ist es absolut verboten zu fotografieren im Unterricht, machen trotzdem immer wieder welche und wenn ich das sehe, ich sage immer, wenn das in den Klassenchat kommt und es ist völlig wurscht, ob das jetzt ein witziges Lächelfoto ist oder so, kann jeder in dem Klassenchat mit diesem Bild machen, was er möchte. Ja, ich zeige da auch von mir dann Bilder, wie ich im Whirlpool mit so einem Playmate hocke. Sage ich, wenn das jetzt an meine Frau geht, das ist von der Realität nicht zu unterscheiden. Und das ist von einem Foto beim Wandern irgendwo mit einem leeren Whirlpool einfach so per Chat halt so erstellt worden. Und das müsst ihr euch bewusst sein, mit den neuesten Modellen kann man einfach mit so einem einfachen Foto alles erstellen, völlig egal. Klar, mit den normalen Modellen vielleicht jetzt keine pornografischen Sachen, aber da reicht es ja einfach in einer ganz saublöden Situation jemanden abzubilden, dann ist doch schon der Lacher in der Klasse groß und deswegen bin ich da total sensibel, was dieses Fotografieren zum Witz, ja, sagen, das ist doch ein Witz, doch nur jetzt für mich, nein. Lass es. Ja, und das wissen halt auch viele nicht. Und insofern ist es immer ganz toll, wenn man dann hier nochmal einen Hinweis kriegt, ach du Mist, ja, da muss ich echt auch mal drauf achten, dass das, ja, die Eltern sind nicht so direkt drin dann, ja, die gucken, trauen sich dann auch nicht so aufs Handy von den Kindern immer die ganze Zeit zu gucken. Ein bisschen Privatsphäre finde ich auch wichtig. Aber wir Lehrer sehen das halt immer wieder, ja, solche Sachen eben. Ne? Macht einfach einer ein Foto von seinem Kumpel, sag ich mal, lass bitte das Fotografieren auf den iPads. Ne? Das ist einfach dein Nachbar, wenn du nicht da bist, schick das in die Klassengruppe und dann haben wir schon wieder Ärger.
Das ist echt, ich glaube, du warst das, hast, glaube ich, auch so den großen Vordergrund von unserem Blogbereich gerade angesprochen, weil man kann das ja gar nicht leisten, sich selbst da tagtäglich einzuarbeiten und selbst seine Algorithmen, muss man ja sagen, so zu manipulieren, dass man da drin ist. Und das machen Silke und ich ja eigentlich, ja, machen wir jetzt ja auch schon seit Jahren und wir sind da immer eigentlich am Puls der Zeit. Und das, was wir jetzt ja machen mit diesem Blog-Bereich auch, ist, wir können ein riesengroßes Time-Lag können wir eigentlich schließen zwischen dem nächsten Vortrag und dem, was jetzt gerade aktuell im Netz passiert. Weil das, was ich auch erfahren habe, war eigentlich, dass nach jedem Vortrag, oder ich muss so eigentlich den Satz sagen, zu Beginn eines jeden Vortrages, das, was Sie jetzt heute sehen, ist in 6 Wochen vielleicht nicht mehr aktuell oder es gibt schon gar nicht mehr und dann gibt es schon wieder viele neue Dinge. Und wir können eben jetzt diese Lücke total schließen, weil das ist auch die Frage, die immer wieder gekommen ist. Wer erzählt uns denn in einem Monat, was es Neues gibt? Und mit diesem Blog beispielsweise, der jetzt ja auch in den letzten Wochen und Tagen ordentlich gefüttert wurde, haben wir eben die Möglichkeit, ja, alle die dann diese Arbeit auch nicht leisten können und nicht möchten, dass wir da dann eben, ja, da alles präsentieren können, was wir auch tagtäglich sehen.
Ja, weil das ist, wie gesagt, also das ist für mich einer der wertvollsten und eigentlich auch das, warum ich überhaupt erst drauf gekommen bin, weil weder die Zeit, also es war auch im Kollegium eine große Diskussion, weil ich gesagt habe, wir müssen einfach auch mal auf dem Laufenden bleiben. Und oh, da habe ich mich ganz böse in die Nesseln gesetzt, weil dann ging es natürlich sofort, ja, das kannst du ja gerne machen, aber ich habe dafür keine Zeit. Dann sage ich, ja, so ist ja nicht gemeint. Es kann ja einer auch sich bereit erklären, vielleicht sich, der da einen Hang zu hat, sich da ein bisschen, ja, nee, also da war dann noch niemand und so weiter und so fort. Also das, klar, das ist auch ein Riesenaufwand. Also das wisst ihr selber, was für ein Aufwand das ist, sich da durch den Feed zu scrollen und zu gucken, ist das jetzt eine Einzelvideo oder ist das jetzt ein Trend oder was ist jetzt das? Also da kommt man ja auch nicht sofort drauf. Und also da Respekt, weil, wie gesagt, also ich wüsste nicht wie. Ich habe es mit KI probiert, keine Chance. Also es gibt keinen Prompt, sei er noch so lang, der einem die Trends rausfiltert. Das geht auch gar nicht. TikTok hat überhaupt gar keinen Zugang zu den aktuellen Trends in einer Übersicht oder so. Ja. Ich kann zwar in diese Creator, in das Creator-Portal gehen und sehe dann die Hashtags, die trenden, sehe die Creator, die trenden, aber die haben überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was mich jetzt betrifft. Das sind irgendwelche Influencer, die Beauty-Influencer, ja, das mag ja sein, aber das ist jetzt mir ziemlich egal. Ich brauche halt die Brennpunkte, also ich brauche halt die Teile, die für mich jetzt für die Schule relevant sind. Insofern ja, ist so der Filter natürlich super.
Manchmal sind es halt die kleinen Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die plötzlich groß werden, ja, ne? Weil es einfach in der Community geteilt wird. Und deswegen versuchen wir schon, einen Überblick sowohl über die ich würde mal fast sagen, weltweiten Trends, die plötzlich viral gehen, als auch die kleinen, die vielleicht auch nur mal regional auftauchen, im Blick zu haben und das ein bisschen zu monitoren, dass man sagt, okay, ich bin für den Fall der Fälle immer irgendwie gewappnet. Und darum geht es, dass wir einfach den Kindern zur Seite stehen, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, jetzt müsste man nur noch die Schüler irgendwie abdecken, weil jetzt haben die Eltern quasi was, jetzt haben die Lehrer haben was bekommen. Jetzt ja, habe ich ja letztes Mal im letzten Interview mit der Amy Kirchhoff geredet, das ist ja die aktuelle Generalsekretärin ja, der Bundesschülerkonferenz, und die hat ja auch nochmal gesagt, also, weil ich habe es natürlich ansprechen wollen, ne? das Thema, was uns halt angeht, mit dem Verbot von Social Media, ja, da halten sie ehrlich gesagt nichts davon, da denken wir, ja, war ja klar irgendwie. Sie wollen mehr den Schwerpunkt auf Medienkompetenz legen und das ist auch so ihre Botschaft. Jetzt ist ja auch eure oder deine halt auch begleiten statt verbieten, und das implementiert doch auch dann, dass man sagt, na gut, also wir haben ja jetzt hier eine Begleitung, und aber das Verbot ist ja trotzdem etwas, was im Raum steht und was man auch, wie ich finde, nicht einfach so wegwischen kann, indem man jetzt Medienkompetenz fordert. Also ich befürchte fast, dass wenn man jetzt sagt, naja, jetzt ist jede Schule zwar in der Lage, eine Social-Media-Sprechstunde zu machen, aber die Probleme ändern sich ja quasi dadurch gar nicht, sondern nur die Betroffenen, die Opfer, werden ja quasi versorgt. Aber es endet ja nicht. Also der Strom an Opfern endet ja nicht. Das heißt, es muss jetzt irgendwie Hand in Hand gehen, dass man sagt, naja, ich muss auch den Strom an Opfern irgendwie unterbrechen. Ja. Also das, was ihr leistet hier, ist ja quasi nach dem Vorfall. Jetzt müssten wir aber ja auch nochmal überlegen, können wir nicht irgendwas auch noch machen vor dem Vorfall? Weil auch das mit den Schülern, was du gesagt hast, wir holen dann die Schüler in die Aula, es gibt gerade einen großen Trend, da wollen wir drüber sprechen, ist ja eigentlich schon ein Danach.
Ja, also ich glaube, das ist super wichtig. Thomas, magst du anfangen?
Ja, das ist, ja, das muss passieren. Also man muss die Schüler am besten vorher schon abholen. Wir holen sie dann mit dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir holen sie am Puls der Zeit ab. Wir sind jetzt auch jetzt nicht die, die dann die Opfer zwangsläufig immer versorgen, wenn man das versucht, mal bildlich zusammenzufassen. Ich glaube, wir sind die, wenn wir sehen, dass ein Kind gerade stolpert, dann versuchen wir noch abzudämpfen oder aufzufangen oder eine Matte drunter zu schieben. Das heißt, wenn ein Kind auch schon mit Problemen im Netz konfrontiert wird, dann wollen wir da eben, ja, dann wollen wir der Erste-Hilfe-Kasten sein, der dann nicht komplett verarztet, der vielleicht eben auch hilft, all das abzudämpfen und aufzufangen, bevor eben das Kind, ja, sag mal, jetzt bin ich hier in meinen Metaphern gefangen, bevor das Kind komplett im Brunnen gefallen ist. Also wir wollen ja da ansetzen, dass es eben ja nicht komplett zu spät ist. Und dass sie eben nicht alleine sind. Und Silke?
Ja, selbstverständlich müssen wir auch ehrlicherweise Kinder mit in die Pflicht nehmen. Und sie müssen sehr früh kennenlernen, was sind eigentlich meine Rechte, meine Pflichten im Netz und was ist das ethische Miteinander im Netz? Was heißt auch digitale Zivilcourage und wie kann ich mich gegen Hate Speech wehren und so weiter und so fort. Und natürlich muss man das lernen. Das wächst einem ja nicht einfach mal eben so zu. Und das lernt man auch nicht nur dadurch, dass man ein Handy an die Hand bekommt. Und ja, also du hattest eben so diesen Satz gesagt, begleiten statt verbieten. Ich glaube, es braucht wie im ganz normalen gesellschaftlichen Leben beides. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die uns sagt, Leute, hier nur 100 zum Schutz anderer auch irgendwie. Und wenn du dann mal 120 fährst, hast du halt gleich einen Punkt in Flensburg, so wie es mir vielleicht auch geht, weil ich manchmal Grenzen überschreite, aber trotzdem weiß ich um die Richtlinien. Und die meisten Menschen in unserem Land halten sich ja auch an Regeln. Und trotzdem muss ich doch in einer Gefährdungslage, die nun mal sowohl Straßenverkehr als dann eben jetzt auch das Leben in einem digitalen Umfeld ist, was einfach Alltag ist, muss ich doch lernen, wie man da umgeht. Und das muss ich den Kindern ehrlicherweise ab der Geburt beibringen, indem ich übrigens selber mal das Handy aus der Hand lege, wenn ich mit meinem Kind spreche. Oder von Anfang an es auch gelassen thematisiere, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Also Prävention ist ein Riesenthema und wir müssen den Kindern auch die Möglichkeit geben, dass übrigens sie sich auch manchmal selber informieren können. Aber es gibt tolle Beispiele, wo sie sich wenden können, wo sie sich beraten lassen können, ob das U-Port ist, ob das bei ClickSafe mal selber nachschauen ist, aber das muss man den Kindern selber sagen. Und vielleicht, Thomas, kommen wir noch auf die Idee, auch die Social-Media-Sprechstunde für Schüler anzubieten. Oder Elisa macht's dann.
Ah ja, das wäre natürlich cool, ja. Wär auf jeden Fall etwas, was man sehr sinnvoll erweitern kann, weil die Frage kommt ja auch immer wieder auf, wenn ich jetzt die Sprechstunde mache, was kann ich im Rahmen der Sprechstunde an der Schule darüber hinaus noch anbieten? Wir sind ja in der Waldschule sehr luxuriös aufgestellt, was das Thema angeht, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja so ein Fach wie Digitalkunde zum Beispiel. Digitalkunde, das ab der 7. Klasse haben die das Fach, wenn sie die iPads bekommen. Da sprechen wir natürlich über diese Knöpfchenkunde, wie funktionieren die Geräte. Aber wir haben dieses Konzept Medienbildung ja auch noch erweitert um ja, juristisches Know-how oder auch sowas wie Psychohygiene. Was ist überhaupt wie sieht ein gesunder Ausgang mit oder Umgang mit sozialen Medien aus? Und wir haben halt eben auch an der Waldschule, man muss sagen, juristische Fortbildung mit einer Initiative, die wir immer mal wieder buchen, die dann mit Kindern und Jugendlichen Workshops macht, die dann Themen wie Recht am eigenen Bild oder Cybermobbing, Cybergrooming eben ja, schülergerecht dann bespricht. Und ja, eigentlich sollte eine Schule, die eine Sprechstunde anbietet, auch irgendwo versuchen, diesen Service auch mit an die Schüler heranzutragen oder es den Kollegen irgendwie mitzuteilen, wie man bestimmte Themen, die jetzt auch vielleicht akut sind, die jetzt gerade aufploppen, wie man die im Unterricht aufarbeiten kann, um ja eben nicht auf den nächsten Präventionstermin zu warten, der dann nächstes Jahr im Sommer ist, um dann eben ja am Puls der Zeit mit Schülern auch über Themen zu sprechen.
Ja, absolut.
Ja, das war so ein bisschen die Überleitung zu deinem neuen Buch, weil da geht es ja so ein bisschen, was heißt ja, Schule gegen Kinder. Das heißt, da denke ich mal, ist ein sehr reißerischer Titel. Ja, okay, aber ich weiß schon, was gemeint ist. Ich hab dein letztes Buch euch gelesen und das muss ich gleich schon noch dazu sagen. Also dadurch bin ich zum Beispiel auch auf Digital School Story gekommen. Also es war jetzt Zufall, dass du hast mal kurz erwähnt da drin, dass das gibt und so. Ja, was ist jetzt das? Weil bei uns war natürlich immer, und es ist immer noch die Forderung, gerade in Bayern haben wir mit diesem neuen K+5-Modell der Didaktik für digitale Unterrichten. Also es geht darum, wie unterrichte ich 1:1 ausgestattete Klassen optimal. Und da ist zum Beispiel ein Teil die Implementierung der Schülerwelt. Also dass man sagt, man orientiert sich an der Schülerwelt und dann fragt alle, also das geht in meinen Vorträgen auch mal, wie sollen wir bitte Social Media in den Unterricht integrieren, in Chemie, in Bio, in Physik, in wie? Ja, also ich kann mir das vorstellen in Deutsch, ich kann mir das vorstellen in Ethik, ich kann mir das vorstellen vielleicht auch in der Fremdsprache, aber doch bitte nicht in einem naturwissenschaftlichen Fach. Wie soll denn das gehen? Und das hat mich auch umgetrieben und von daher war der Tipp jetzt Gold wert, weil da habe ich jetzt einen Zugang dazu bekommen. Wir machen das jetzt so in der dritten Runde schon. Und oft, also wirklich nicht ausschließlich, aber hauptsächlich in den MINT-Fächern. Und genau da greift es, ne? Dass man sagt, wer zum Produzenten, weg vom Konsumenten. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo man sagt, da könnte man was anbieten, was Richtung Schüler geht, eben Richtung des Produzierens und weniger des Konsumierens. Das wäre jetzt schon mal ein Zugang dahin. Und ich weiß nicht, inwiefern du das Thema in deinem Buch dann auch ansprichst, weil es ja doch ein Defizit ist, dass wir sehr da Probleme haben, das Thema irgendwie zu implementieren, abseits eines eigenen Faches. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber den Luxus hat natürlich nicht jede Schule. Und auch wir haben Knappheit und können uns das nicht leisten, außer einen Wahlkurs zu machen. Da sind dann 10 Schüler drinnen vielleicht, die sagen, wir sind dann die Medienbotschafter, sowas haben wir schon auch. Aber das sind so ganz kleine Nuancen, die dann mal so übers Jahr hinweg mal so anklingen, aber das ist für mich nicht das, was es bräuchte. Also mein Gefühl.
Also ich glaube, ich habe es eben anfangs ja versucht, schon mal so ein bisschen anzudeuten, dass wir sowieso grundsätzlich umdenken müssen im Schulsystem, dass wir nicht mehr in dieser Systematik von vor 200 Jahren unterteilt nach Fächern A 45 oder ein bisschen schön Färberei 90 Minuten weiterarbeiten können. Die Komplexität der Ansprüche der Herausforderungen für die Gegenwart und der Zukunft sind so groß, dass dieses Schulsystem eigentlich eine Bankrotterklärung braucht. Und ich will da gar nicht so zu sehr in die Tiefe gehen. Man kann es ja lesen. Auch dort gebe ich übrigens nicht Handlungsempfehlungen, sondern Handlungsanweisungen, die von raus aus der politischen Legislatur und raus aus ministerieller Begleitung hin zu übrigens auch diesem großen Bereich der Behandlung der digitalen Themenfelder geht. Und nee, ich glaube auch nicht, dass es Querschnittsaufgabe sein kann. Und ja, ich glaube, wir brauchen unbedingt Allianzen von außen. Sei es, ob das die Hacker School ist, die ein Bestandteil wird. Ob du hast Digital School Story genannt. Aber Live Teachers nenne ich dieses Mal in diesem Buch, weil ich sage, okay, geil, wenn die ITler haben, die mal eben so ein bisschen ehrenamtlichen Unterricht machen, um auch Unterrichtsausfall zu kompensieren, super. Ich glaube, wir brauchen an ganz, ganz vielen Stellen Unterstützung von außen. Und gleichzeitig brauchen wir eine strukturelle Umkehrung, dass auch mal klar definiert wird, was sind denn die digitalen Kompetenzen, über die hier jeder spricht? Und Social Media mindestens zu kennen, geschweige denn in Social Media sich sicher bewegen zu können, übrigens auch Datenschutz dann zu verstehen, Datensicherheit zu verstehen, aber eben auch tatsächlich diese pathetischen Sachen wie ein Miteinander im Netz anders zu leben, das ist unglaublich wichtig. Und dazu brauchen wir ganz viele Zugänge, die ich versuche im Buch zu beschreiben. Das heißt, auch die Social-Media-Sprechstunde ist wieder ein Teil des Buches. Ja, der, ich nenne ihn ja DLT, Digital Literacy Trainingstag ab Klasse 1. Ja, die Allianzbildung von außen. Und ja, um Himmels Willen erstmal Entfrachtung von Lehrplänen und ganz neue Gestaltung. Und vor allen Dingen, es tut mir leid, dass das einige Lehrkräfte nicht so gerne hören, aber verpflichtende Fortbildung für alle an der Stelle.
Jawohl. Ich so. Als Fortbildner finde das gut.
Ich auch.
Ja, muss da die Kapazitäten halt auch immer haben. Ich meine, wir sind jetzt schon immer ausgebucht, quasi nach einem halben Jahr ist dann schon fast kein Termin mehr frei, weil man uns halt für die großen Veranstaltungen dann bräuchte. Da bräuchte man quasi noch mehr Leute dann für so wirklich individuelle, kleinere Sachen. Aber ja, also ich kann das auch nur unterstützen, weil das schafft einfach die Unsicherheit ab. Ganz genau. Ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, also das wäre das eine. Also was wir natürlich alle wollen, das ist so ein bisschen das Fazit. Ich meine, bei aller Diskussion ganz ehrlich, also ich verstehe immer nicht dieses Gegeneinander. Ich habe den gleichen Eindruck wie du, Silke, dass man... Ich erinnere mich so an Corona wieder, ja, also an dieses Pro-Impfung, Kontra-Impfung. Es gab das Team Drosten, es gab das Team sonst was. Ich habe gedacht, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, als Naturwissenschaftler lese ich mir die Studien durch und denke mir, ja, wow, da, toll, sieht gut aus und so weiter. Und dann kommen mir irgendwelche Ja-Aber, wo ich mir denke, wo, auf welcher Grundlage? Und dann bilden sich da auch noch zwei Teams aus, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das war mein Einstieg in Social Media übrigens. Also ich habe vorher noch kein einziges Mal, wirklich gar nicht. Also kein Facebook, kein Insta, kein Tick, gar nichts. Und zu dem Bereich bin ich nur gekommen über Corona. Es war langweilig, man hat sich austauschen wollen, man ist ins Twitter-Lehrerzimmer gegangen, sich da ausgetauscht, wie man am besten Unterricht auch aus der Ferne macht. Und dann bin ich natürlich da voll reingeraten. Ja? Und oh Gott, also wenn wir uns jetzt in 5 Jahren wiedersehen, wo wir ja alle eigentlich den, sag jetzt mal, den Drang haben, alles auch für die Kinder zum Schutz machen. Also ich finde diese Diskussion überflüssig. Es wird uns allen, egal ob wir dafür sind oder dagegen sind, ich denke in der Summe um den Schutz der Kinder gehen. Und das beruhigt mich schon mal, weil das Ziel ist das Gleiche. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise, glaube ich. Das ist ja auch okay. Und ich verstehe auch, ja, auch wenn ich es nicht immer gut heiße, dass man die Aufmerksamkeit auf Social Media nicht mit meinen Posts bekommt, sondern mit polarisierenden Aussagen. Das verstehe ich auch und damit verkauft man auch was. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Es geht doch letztendlich darum, dass es uns allen gut geht, inklusive der Kinder. Das ist unser Auftrag. Und ja, wenn wir 5 Jahre in die Zukunft blicken, würde ich euch beide noch gerne bitten, mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Haben wir dann in Anführungsstrichen gewonnen, optimistisch oder wie ist euer Eindruck? Ich sehe es schon so, dass ich glaube, dass sich es in eine ganz gute Richtung bewegt. Es könnte ein bisschen schneller gehen, aber ich weiß jetzt nicht, wie euer Eindruck da ist. Sind wir da auf einem guten Weg oder?
Na, wer fängt an? Thomas, fängst du an?
Wer fängt an? Ja, ich wollte auch gerade fragen, wer fängt an? Oh, sehr, ich finde, das ist eine total komplexe Frage. Ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen. Gerade auch, wenn ich jetzt das letzte halbe Jahr betrachte, wo ja extrem viel Gutes auch passiert ist im Bereich Reglementierung. Und wenn man nach Australien blickt, auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie die ganze KI-Geschichte explodiert, wie es eine neue KI nach der neuen gibt, die eben noch krassere Inhalte zulassen, die die Gesellschaft noch mehr ins Grübeln bringt und sie ja die Gesellschaft bei TikTok mittlerweile an einem Punkt ist, wo sie sagt, okay, ich vertraue jetzt niemandem mehr. Und ich, also selbst wenn ein Video ist, wo wir jetzt sagen würden, das verifiziert, das kommt auch in den Mainstream-Medien, da geht es wirklich um was Echtes, dass die Leute im Internet mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich glaube gar nichts mehr. Und ja, weiß ich nicht, entweder geht es Richtung Kollaps, oder wir kriegen den Dreh und wir schaffen es, dass die Moral zurückkehrt ins Internet, die natürlich irgendwo von einer Reglementierung vorgegeben werden muss, weil ja, die ganze Geschichte da im Internet ist ja wie in so einer Art soziales Dilemma. Jeder weiß eigentlich, dass da viel Mist gemacht wird und dass man sich so nicht verhält. Aber die wenigsten verhalten sich dann so, weil das immer mit einem Aufwand verbunden ist oder es eben doch ganz bequem ist, anonym unterwegs zu sein. Aber wenn eben irgendwo da jemand sich verifizieren muss mit seinem Personalausweis, was ja, ja in jeder Diskothek oder, Silke sagte es, in jedem anderen Bereich des öffentlichen Lebens normal ist, dass man irgendwie seinen Personalausweis hochhält. Wenn man das irgendwie hinkriegt, dass die Leute sich bewusst werden, dass das kein rechtsfreier Raum wird und dass die Taten im Internet genauso wie in der Realität auch reale Folgen haben. Ich glaube, dann kann man einen großen Schritt in eine richtige Zukunft gehen. Aber dafür braucht es, glaube ich, Mechanismen und Personen, die eine Instanz über uns sitzen.
Und die müssen wir ja triggern. Und deswegen ist meine, also ich hau gerne drauf und ich bin auch gerne mal alarmistisch unterwegs, weil mir mal eine Schülerin gesagt hat, wenn man Alarm absetzt, kommen Rettungsdienste. Also braucht es ja möglicherweise diesen Weckruf. Aber ich versuche es mal hoffnungsvoll. Und ich baue sehr auf die Generation der Schülerinnen und Schüler, die jetzt tief in den Algorithmen drin sind, die aber, und das merkt man immer so subtil, wenn Kinder was sagen, auch keinen Bock mehr auf diesen ganzen Social-Media-Scheiß haben, auf die Anfeindungen und die auch mal so Lust haben auf ein bisschen handyfreie Zeit, dass sie sich von selber etwas mehr wieder zum Hier und Jetzt bewegen und auch etwas mehr wieder erkennen, wie wichtig menschliche Beziehung ist. Ich glaube, dass wir bis dahin noch eine ganze Menge erleben werden, so wie Thomas es gerade schon als Kollaps beschrieben hat. Ich glaube, wir werden auch noch die eine oder andere KI-Katastrophe erleben. Das ist im Moment ein großes Sorgenthema für mich, wie viele Kinder sich wirklich mittlerweile auch psychologisch und freundschaftlich beraten lassen von ChatGPT und Co. Da müssen wir vielleicht durch so dieses tiefe Tal der Tränen, damit es einmal kollabiert und wir dann merken, ja, endlich sind jetzt Richtlinien geschaffen worden. B, auch Big Tech ist mehr an die Kandare genommen worden und vor allen Dingen setze ich aber auf den Mensch, auf die Kinder und auf uns Erwachsene, dass wir erkennen, wie wichtig ist, dass ich erkenne, dass es meinem Gegenüber oder derjenige, demjenigen, der neben mir sitzt, dem es nicht gut geht und dass ich dann als Mensch zur Seite springen kann, was eine KI nicht kann. Und ich hoffe, dass genau dieser sehr technokratische Weg im Moment dahin führt, dass wir wieder näher zusammenrücken. Und das braucht unsere ganze Gesellschaft, insbesondere in Zeiten einer vermeintlich neuen Weltordnung. Wenn man diesen Begriff hört, da müssen wir ganz eng zusammenrücken.
Ja, Silke, ich würde da ganz kurz noch mal gerne drauf eingehen, weil ich vor ein paar Tagen erst ein Gespräch hatte mit meinen Schülern. Da hatten wir Geschichte und dann haben wir darüber gesprochen, was da gerade weltpolitisch gerade wieder passiert. Und dann hat ein Schüler gesagt, er hat zu Recht erkannt, Geschichte wiederholt sich ja irgendwie immer wieder und irgendwie lernen die Menschen nicht aus ihren Fehlern und das ist ja verrückt, dass wir jetzt irgendwie was lernen im Geschichtsbuch und ein paar Seiten weiter ist das 50 Jahre später wieder passiert. Ja. Und dann sagt ein anderer Schüler, wer weiß, was unsere Enkelkinder oder unsere Kinder irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es ja im besten Fall irgendwie sein kann, dass die übernächste oder die überübernächste Generation durch die Geschichtsbücher oder Politikbücher blättert und dann es eine Bestandsaufnahme gibt von dem Hier und Jetzt und dass man sich dann an den Kopf fasst und sich fragt, wie konnte das sein, dass die das alles damals so mitgemacht haben und dass das alles passieren konnte und dass die Leute so drauf waren. Wie konnte das passieren?
Ja.
Witzige Anekdote am Ende.
Ja, aber wirklich.
Ja, das auf alle Fälle. Also ich glaube, da wird man einiges lesen können, das glaube ich auch. Ja, wir sind schon über der Zeit und es könnte ja noch stundenlang. Ey, wenn man Leute hat, mit denen man findet ja im Kollegium nicht immer Leute, mit denen man sich so schön austauschen
Nein,
kann.
Das stimmt.
Es ist immer toll, ne? Auch, ich sag ja, beim Podcast bin ich mein bester Zuhörer. Also macht mir am meisten Spaß, glaube ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg, weil das habt ihr verdient. Das ist eine ganz tolle Idee und es hilft mir sehr. Und nicht, dass ich mir wünschen würde, dass viel Publikum jetzt bald zu mir kommt. Aber wenn, dann bin ich bestens vorbereitet, auch dank euch. Und ja, dein Buch interessiert mich natürlich. Gerade das ist angeteasert schon. Oh, das klingt schon nach was, wo ich mich dann einarbeiten muss, weil ja. Immer gerne neue Anregungen. Man kann auch im Kleinen. Also ich habe es jetzt auch immer mal auch nur für mich.
Unbedingt.
Probiert, da überlegst du dir selber was, weil im Großen dauert es. Ich bin sehr ungeduldig, was das angeht. Und dann mache ich meistens so Kleinigkeiten mal und teste das selber immer. Und da waren so ein paar Punkte. Das hat mich schon wieder angefixt. Ah, das ist gut. Ja, ihr beiden. Vielen, vielen Dank.
Und danke dir, lieber Dirk, auch für dein Interesse und dass du uns das supportest. Das ist sehr, sehr wohltuend, das zu hören. Danke.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Alles klar. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Man sieht sich auf Social Media.
Ja, genau. Bis bald.
Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Ja, das war's schon wieder für heute. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.